Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Und es wird heute um Gemeinschaft gehen und um Liebe gehen. Und ich habe einen Leitvers. Und dieser Leitvers wird sich so durch diese ganze Predigt ziehen. Ich werde ihn auch ein, zwei Mal verschiedenen Stellen wiederholen. Der steht in Johannes 13, Vers 35. Und ihr dürft den einfach kurz aufschlagen. Johannes 13, Vers 35. Und in diesem Vers steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich habe zwei andere Übersetzungen auch noch ausgesucht. Zwar die Hoffnung für alle, ist ja eine Übertragung, weil die manchmal ganz gut verständlich ist. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich möchte euch hineinnehmen in den Sommer 2002. Da war ich noch jung, sehr jung. Da habe ich gerade Abitur gemacht. Und es war ein Jahr vor meinem Abitur. Und ich wollte mit meinen Freunden damals einen richtig steilen Partyurlaub feiern in Spanien. Und ich war jedoch zu der Zeit noch darauf angewiesen, dass meine Eltern diesen Urlaub bezahlen. Und meine Eltern, überzeugte Christen, die sagt, nee, den Urlaub bezahlen wir dir nicht. Wir wissen, was ihr immer machen wollt, Party machen und so. Aber wir bezahlen dir die Gemeindefreizeit. Also die kirchliche Freizeit, die geht nach Griechenland, die bezahlen wir dir. Und es war so, in der Zeit hatte ich unglaublich coole Clique in der Schule. Und an den Wochenenden haben wir auch was zusammen unternommen. Und es war so eine feste Clique. Ich hatte Glück, ich war noch nicht 18, aber die anderen schon. Das heißt, die konnten Auto fahren, mich abholen, mich bringen. Ich kam auch überall rein, weil die ja alle 18 waren. Das Einzige, was mich immer beschäftigt hat damals, was ich mich gefragt habe, war, was denken die eigentlich wirklich über mich, meine Freunde aus der Schule? Denn mir ist aufgefallen, dass, wenn einer nicht da war, dass irgendwie oft schlecht übereinander geredet wurde. Es wurde gelästert. Lästern gehörte einfach dazu. Und ich hatte irgendwie diese Angst, wenn ich mich umdrehe, reden die dann auch schlecht über mich? Reden die über meine Schwächen? Lästern die über mich? So war das damals in der Schule. Und in diesem Sommer, in dem meine Eltern mir gesagt haben, ja, die kirchliche Freizeit, die bezahlen wir dir, da entschied ich mich dann widerwillig, das Angebot meiner Eltern anzunehmen und diese Gemeindefreizeit nach Griechenland da mitzumachen. Und ich dachte mir, zwei Wochen Sonne, bezahlt durch meine Eltern, das nehme ich mit, auch wenn es eine kirchliche Freizeit war. Und zu dieser Zeit hatte ich wirklich mit Kirche gar nichts am Hut. Da fuhr auch ein nettes Mädchen mit. Es sah sehr gut aus und ich habe mir gedacht, oh, die will ich auch näher kennenlernen. Also ich hatte noch eine andere Motivation, dort mitzufahren. Zum Glück ist das mit der nichts geworden. Auf der Gemeindefreizeit in Griechenland erfuhr ich dann plötzlich eine ganz andere Art von Gemeinschaft. Es wurde nämlich nicht übereinander gelästert und ich wurde total herzlich aufgenommen, obwohl ich ganz neu in der Gruppe dabei war. Und das begeisterte mich. Das hat mich wirklich begeistert. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Wie kann das sein, dass in der Schule, dass da gelästert wird und hier wird man mit offenen Armen empfangen und es wird nicht schlecht über mich geredet. Und mir wurde klar, das muss einen Grund haben. Und ich merkte, dass Gott bei mir anklopfte und mir sagte, Andi, ich bin der Ursprung dieser Gemeinschaft. Ich mache den Unterschied. Und das ist ganz schön, dass ihr im Lobpreis vorhin When the Music Fades gespielt habe, denn jeder Christ ein Gitarrist. Ich war damals noch kein Christ und ich habe dann auf der Freizeit drei Akkorde gelernt und für dieses Lied When the Music Fades reichen diese drei Akkorde und ich saß draußen in Griechenland auf dem Hof vor unserem Bungalows. Ich zupfte oder spielte dieses Lied und merkte, dass Gott wirklich sagt, ich bin hier der Grund der Gemeinschaft und ich will was mit deinem Leben zu tun haben. Ich wollte also mein Leben mit Gott führen und war bereit, Gottes Willen in meinem Leben anzunehmen. Mir war klar, ganz oder gar nicht. Durch diese Gemeinschaft wurde mir das klar. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit meinem damaligen Jugendpastor und einem anderen Mitarbeiter der Freizeit zusammensaß und wir Schritt für Schritt nach der Freizeit durch die Bibel gegangen sind, um biblische Antworten auf alle meine Fragen zu finden. Denn ich wollte genau wissen, worauf ich mich einließ und was es bedeutet, Gott in mein Leben zu lassen. Ich wurde Christ, obwohl ich das krass fand, was ich damals in der Bibel gelesen habe. Was Paulus über Alkohol sagt, was in der Bibel über Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität stand, für Jugendliche alles wichtige Themen. Und ich habe gedacht, ich mache das. Und ich hatte zum Glück tolle Vorbilder, denn dieser Freundeskreis, den ich auf dieser Freizeit kennengelernt habe, das waren Menschen, die wirklich versuchten, Gottes Willen in ihrem Leben und in ihrer Gemeinschaft umzusetzen. Gottes Standard für den Leben, für dein Leben. Und das ist einfach genial, solche Vorbilder zu haben. Da bin ich immer noch dankbar für. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt diesen Satz zu seinen Jüngern. Und im Satz vorher erklärt er ihnen, dass er sie zuerst geliebt hat. Das steht im Vers 34. Also Jesus hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir auch die anderen lieben. Und Jesu Liebe dem Menschen gegenüber war unglaublich ansteckend und überwältigend. Und das begeistert mich, dass Jesus einfach die Leute durch seine Art und Weise mitgenommen, motiviert hat, angesteckt hat. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von diesem einen Zöllner, der sein Reichtum dadurch aufgebaut hatte, dass er Menschen regelrecht abzockte und ihnen unrechtmäßig viel Geld aus der Tasche zog. Dieser Zöllner hatte gehört, dass Jesus in seine Stadt kommen würde und er hat sich gedacht, den will ich unbedingt sehen. Ja, ich will ihn vielleicht sogar kennenlernen, aber er hatte ein Problem. Er war total klein und ein Außenseiter, er war unbeliebt. Und er hat sich gefragt, wie soll ich an diesen Jesus herankommen? Und er war ganz klug, er entschied sich, ich steige auf einen Baum und dann kann ich Jesus wenigstens von Weitem sehen. Er hatte sich vorher wahrscheinlich so überlegt, ne, wie bei Karneval, wo geht der Zug her durch die Stadt, also wo wird Jesus hergehen und da fange ich ihn dann ab. Viel hatte er schon von diesem Jesus gehört und in der Nähe Jerichos hatte Jesus zum Beispiel einen Blinden geheilt, der wieder sehen konnte. Einfach faszinierend. Und jetzt kam Jesus nach Jericho in seine Stadt. Zachäus kletterte also auf einen Maulbeerbaum und er ahnte schon, dass Jesus dort vorbeikommen würde. Dann endlich sah er ihn. Aber was war das? Nicht nur er sah Jesus, sondern Jesus sah auch ihn. Und dann passierte etwas, womit Zachäus wahrscheinlich gar nicht gerechnet hätte. Jesus schaut ihn an und sprach ihn an und sagte, ich werde heute bei dir zu essen, mit dir gemeinsam essen, bei dir sein. Aber außer Zachäus schien sich wirklich keiner darüber zu freuen. Die anderen Leute machten Jesus Vorwürfe, warum er sich mit so einem Pack mit den Zöllnern damals, waren Außenseiter, die waren nicht gern gesehen, warum er sich mit solchen Leuten abgeben würde. Aber Jesus störte es nicht und Zachäus scheinbar auch nicht. Zachäus war einfach fasziniert von Jesus und von dem, was Jesus ihm erzählte. Jesus war sowieso der Erste seit Langem, den er bei sich zu Hause beherbergen durfte. Zachäus genoss jede Minute in der Gemeinschaft Jesu. Er genoss diese Gemeinschaft so sehr, dass er Jesus nie mehr loslassen wollte. Und er wusste aber, ich kann nur mit Jesus oder zu Jesus gehören, wenn ich mit all dem beende, was ich vorher getan habe, mit der Abzocke, mit dem Betrug. Und er sagte dann zu Jesus, Herr, die Hälfte von dem, was ich besitze, gebe ich den Menschen, die arm sind. Und alle, die von mir abgezockt worden sind, bekommen viermal so viel von mir zurück. Das ist eigentlich ziemlich krass, wenn ich überlege, was das bedeutet, viermal so viel jemandem zurückzugeben, wie man vorher von dem abgezockt hat. Also das war eine steile Ansage von Zachäus und das war ein wirklicher Lebenswandel. Aus einem Verlorenen, aus einem Betrüger wurde ein ehrlicher Mensch und ein Freund Jesu. Was mich total fasziniert an dieser Geschichte ist, dass diese Liebe Jesu, die Gemeinschaft, die er Zachäus schenkt, dass die einfach unerwartet war. Die war unerwartet. Es hat niemand damit gerechnet, dass Jesus gerade bei ihm einkehren würde. Nicht einmal Zachäus hatte gewagt, das selber zu träumen. Jesu Liebe ist unerwartet und Jesu Liebe steckt an. Und hinzu kommt, dass das Miteinander von Jesus und Zachäus so überwältigend gewesen sein muss, dass der Zöllner sich von dem trennte, was ihn vorher ausgemacht hatte: Betrug und Reichtum. Denn darum ging es bei seinem Beruf. So ähnlich fühlte es sich damals wirklich für mich an, auf Griechenland. Diese faszinierende Gemeinschaft führte mich zum Ursprung, zum Geber dieser Gemeinschaft, zu Gott. Und das war für mich unerwartet. Ich hatte andere Pläne, wie ich euch eben erzählt hatte, für diese Freizeit. Was mich erwartet hatte, aber war wirklich dann die Liebe Jesu. Zachäus hatte so etwas vorher noch nicht erlebt und er wusste, diese Gemeinschaft würde er nie wieder aufgeben. Koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn es so einfach wäre, mit der Gemeinschaft unter Menschen. Ich muss mal kurz ein Stück trinken. Ja, diese Liebe, diese Gemeinschaft unter uns Menschen ist nicht immer so. Es ist nicht immer liebevoll. Es ist nicht immer harmonisch. Und mein Wunsch, eine solche ansteckende Gemeinschaft zu leben und zu pflegen, ist sehr groß. Jedoch scheitere ich persönlich oft daran. Das, was ich damals in Griechenland erlebt habe, ist keine Normalität. Ob es jetzt im Freundeskreis ist, in der Schule, in der Gemeinde, es treten immer wieder Spannungen zwischen Menschen auf. Und ich selber erwische mich oft dabei, wie ich nicht nur negative Gedanken über andere Menschen habe, sondern sie sogar dem einen oder anderen mitteile. Dadurch, dass ich dadurch zum Glauben gekommen bin, durch diese Gemeinschaft, ist das natürlich auch besonders wichtig für mich. Und ich wünsche mir, dass ich das und dass wir das als Menschen anderen Leuten auch geben, diese Möglichkeit, diese Gemeinschaft kennenzulernen. Aber trotzdem scheitere ich daran. Trotzdem ärgere ich mich über Menschen und manchmal rede ich darüber. Und das, so soll es natürlich nicht sein. Es ist aber auch klar, dass wir es nicht verhindern können, dass Meinungsverschiedenheiten oder Spannungen auftreten. Meines Erachtens ist deswegen auch die zentrale Frage dabei, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir damit um, wenn wir schlechte Gedanken über andere Menschen haben? Wie gehen wir damit mit Meinungsverschiedenheiten um, die uns nicht in Ruhe lassen, die uns ärgern? Was machen wir damit? Und ich möchte euch teilhaben lassen an meinen Erfahrungen, wie ich versuche, zwischenmenschliche Konflikte, oder wie ich die erlebt habe. Und ich hoffe, dass es nicht nur mir, sondern auch euch hilft, dass das dazu führt, dass wir wirklich eine ansteckende Gemeinschaft miteinander führen können. Eine Gemeinschaft, in der wir zwar Konflikte haben, aber in der wir sie lösen oder in der wir die Konflikte lösen können. Ein Freund von mir, der ist Amerikaner ursprünglich, erzählte mir, dass seine Eltern ihm immer Folgendes gesagt haben. Die haben gesagt: Junge, bevor du etwas Schlechtes, Negatives über andere Menschen sagst, sag lieber gar nichts. Also bevor du was Schlechtes sagst, sag lieber nichts. Dieses Zitat ist mir hängen geblieben, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung in Griechenland weiß, wie wichtig es für die Gemeinschaft oder für das Miteinander von Menschen ist, dass nicht übereinander gelästert wird. Aber wie gelingt es mir denn, nicht schlecht über andere zu reden? Wie soll das gehen, wenn es doch Menschen gibt, die mich auf 180 bringen? Das kann übrigens auch in der Familie sein, dass Leute einen auf 180 bringen, also dass man sauer wird. Das kann auf der Arbeit sein, das kann in der Gemeinde sein. Und da war ein Gespräch, was ich mit meinem ehemaligen Fußballtrainer geführt habe, beziehungsweise eine Situation im Fußballverein. Die möchte ich euch kurz erzählen. Während meines Referendariats spielte ich in der Kreisliga Fußball in Solingen. Und dafür fuhr ich extra wöchentlich 3-mal aus Düsseldorf nach Solingen, um dem Fußballteam auszuhelfen. Plötzlich gab es einen Trainerwechsel und wie auch in der Bundesliga kann es sein, dass der eine Spieler plötzlich dann keine Rolle mehr spielt. Und das war aber für mich dann auch so. Ich war erst Stammspieler, dann kam der neue Trainer, dann saß ich auf der Bank. Schmorte auf der Bank und das für mich als ehrgeizigen Menschen ziemlich ärgerlich gewesen. Und die Krönung war dann, dass ich einmal sonntags gekommen bin zum Spiel, obwohl ich total Stress hatte. Und der Trainer wechselte vor mir irgendeinen Jugendspieler ein, der noch nicht mal Team des erwachsenen Teams war, also nicht mal Teil des Teams war. Und ich war stinksauer. Und das habe ich natürlich anderen erzählt. Und dem Trainer habe ich es aber nicht erzählt. Also ich habe Luft rausgelassen und ich habe es ihm nicht gesagt, weil ich Angst hatte, wie er reagiert. Durch Gespräche mit meiner Frau und Freunden von mir merkte ich aber, dass ich meinen Trainer darauf ansprechen sollte. Wenn ich ihm nicht sage, was mich beschäftigt, dann werde ich meinem Ärger sicher weiterhin bei anderen Luft machen und schlecht über ihn reden. Irgendwo muss mein Ärger ja hin. Mein Unverständnis auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich suchte Bestätigung und Verständnis bei anderen für meine Gefühle. Ich erhoffte mir, dass sie mir sagen und bestätigen, wie doof dieser Trainer wirklich ist oder wirklich war. Ich hatte aber Respekt vor dem Gespräch, weil ich nicht wusste, wie er darauf reagieren würde. Kann er mit der Kritik umgehen, die ich ihm sage? Wird er eher in den Angriff gehen, als sich meine Bedenken oder meinen Ärger anzuhören? Schlussendlich habe ich mich entschieden, das Gespräch zu suchen, denn ich merkte, ich muss ihm das sagen. Denn sonst sage ich es anderen. Das Gespräch lief zum Glück gut und mein damaliger Trainer erklärte mir, dass er es nicht mit Absicht gemacht hatte. Also er hatte mich jetzt nicht extra irgendwie ausgebootet, um mir irgendwie eine Lektion zu erteilen. Und das war total gut, das war total erleichternd. Und mit einem Male war diese ganze Anspannung weg und dieser ganze Ärger auch. Weil ich mich getraut hatte, dieses Gespräch zu führen. Das ist so eine Kante, der auch manchmal emotional sein kann in der Kabine. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte vorher Respekt davor und war froh, dass ich es dann aber gemacht hatte. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil meine Erfahrung in den letzten Jahren und auch nochmal in den letzten Wochen auch nochmal ganz stark ist, dass direkte Kommunikation davor bewahrt, schlecht über andere zu reden. Die direkte Kommunikation bewahrt uns davor, über andere schlecht zu reden. Jedes Mal bedarf es aber einer Überwindung. Aber das ist auch gut. Nicht immer ist es garantiert, dass man die Probleme in einem Gespräch klären kann. Bei mir war es jetzt zum Glück in diesem Fall so mit dem Trainer, das war ein gutes Gespräch. Aber auch wenn das Gespräch nicht harmonisch endet, nicht im Einverständnis endet, ist es in meinen Augen aus folgenden Gründen trotzdem wichtig, diese Gespräche zu führen. Denn es kann sein, dass dem anderen noch gar nicht aufgefallen ist, was ihr ihm im Gespräch sagen wollt. Eure Ehrlichkeit führt im besten Fall zu einer Verhaltensänderung. Dies kann auch eintreten, wenn ihr erst einmal auf Unverständnis oder eine ärgerliche Reaktion auf Seiten des anderen oder der anderen stoßt. Auch das ist mir schon passiert. Aber trotzdem lohnt es sich, diese Gespräche zu führen. Es bedarf der Überwindung, weil man sich halt fragt, wie der andere auf die Kritik und auf meine Rückmeldung zu seinem Verhalten reagiert. Ist er sauer? Schreit er mich an? Geht er in die Offensive und sucht Fehler bei mir, wenn ich ihn kritisiere? Das ist übrigens der Klassiker, wenn meine Frau mich darauf hinweist, dass ich überall Sachen liegen lasse. Denn ich denke immer, ich räume doch auf, ich räume dir hinterher. Und dann fange ich an zu sagen, aber deine Teetasse. Meine Frau ist Kenianerin ursprünglich, sage Bonnie, ich trinke immer Tee, ja, zu jeder Tageszeit. Und überall stehen die Tassen rum, denke ich. Sie sieht das anders. Und wie gesagt, ich reagiere auf Kritik manchmal sehr empfindlich und suche Fehler beim anderen. Aber ist ja bei euch sicherlich nicht so, denke ich. Spaß beiseite. Ich persönlich wünsche mir wirklich ein ehrliches Feedback meiner Freunde, meiner Familie, meiner Arbeitskollegen, meiner Geschwister in der Gemeinde. Denn mir ist es total wichtig zu wissen, wo ich dran bin. Ich bin ein impulsiver Typ. Das merken auch meine Kollegen in Konferenzen oder meine Freunde abends, wenn wir uns treffen. Und manchmal merke ich gar nicht, wenn ich anderen Leuten vielleicht so über den Mund fahre. Wenn ich etwas sage, was die vielleicht kränkt. Und das beschäftigt mich dann. Dann denke ich manchmal so, okay, wie war jetzt der Abend? Dann sitze ich nachher mit meiner Frau zusammen und dann frage ich mal, war das doof, was ich gesagt habe? Und deswegen, ich möchte das wissen. Deswegen für mich ist dieses Feedback wichtig, weil ich oftmals gar nicht merke, was ich tue. Ich merke gar nicht, wenn ich Menschen verletze. Und für mich wäre es total traurig zu wissen oder zu erfahren, dass andere dann schlecht über das reden, was ich getan habe. Und deswegen ist es mir lieber, dass sie direkt mit mir reden. Gleichzeitig reagiere ich aber sehr empfindlich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Manchmal fühle ich mich dann zurückversetzt in meine Schulzeit oder Kindheit, in der ich irgendwie verinnerlicht habe, dass Fehler machen nicht gut ist. Immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich mich über mich geärgert. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist manchmal immer noch so. Man macht etwas und dann fällt alles so zusammen, was man vorher gemacht hat. Man stellt alles in Frage, obwohl der Fehler eigentlich nur eine Information ist, wie wir es besser machen können. Es herrscht also eine Spannung in mir zwischen dem Wunsch nach Aufrichtigkeit mir gegenüber und Angst vor negativem Feedback. Und deshalb tut es mir gut, wenn Menschen mich auf eine wertschätzende Weise kritisieren. Und ich möchte euch ein paar Punkte sagen, die ich wichtig finde für eine wertschätzende Kritik, für eine wertschätzende Art und Weise, ein Feedback zu geben dem anderen gegenüber. Das erste wäre, nicht zwischen Tür und Angel ein klärendes Gespräch zu führen. Denn ein Gespräch braucht Zeit. Und Muße. Muße ist ein ganz schönes Wort. Ich weiß nicht, wie man es übersetzt, Rachel. Muße. Zweitens ist es wichtig, meines Erachtens, nicht vor anderen Menschen die Kritik loszuwerden, sondern in einem geschützten Raum. Denn manchmal hat das auch etwas mit Scham zu tun. Vielleicht ist es peinlich, wenn man vor anderen kritisiert wird. Drittens kann man sich auch eine Genehmigung holen. Zum Beispiel sagen, mir liegt etwas auf dem Herzen. Hast du Zeit für mich? Also im Prinzip so ein Türöffner. Wichtig ist auch, dass man, für mich, dass man ein freundliches Gesicht hat, wenn man mit dem anderen redet und nicht eine hochgezogene Augenbraue, so wie in der Schule vielleicht. Ja, so, Karis, du hast die Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht. Ne? Oder Caleb, hörst du auf zu reden? Haben sie jetzt nicht. Ja, ihr kennt das aus der Schule. Allein schon Mimik und Gestik macht viel aus. Man sollte auf Augenhöhe miteinander sprechen und nicht als Oberlehrer. Und ohne Anklage, sondern mit Ich-Botschaften. Zum Beispiel, mich hat verletzt, mich hat in dem Moment irgendwie geärgert, das. Und ihr könnt euch auch überlegen, wo ihr selber gut Gespräche führen könnt. Meine persönliche Erfahrung bei meiner Frau und mir ist zum Beispiel so, dass wir beim Spazierengehen gut reden können. Beim Abendessen, wenn die Kinder rechts und links sitzen und mit dem Brot rumschmeißen, dann geht das schlecht. Vielleicht geht es manchmal bei einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ganz gut. Aber überlegt euch, wo ist ein Raum, wo ihr gerne und entspannt Gespräche führen könnt. Und meine Erfahrung persönlich ist, dass diese Punkte, die ich euch gerade gesagt habe, es gibt sicherlich noch viele andere, die euch einfallen, dazu beitragen, dass Kommunikation gelingt und die Kritik ankommt, die ihr loswerden wollt, das Feedback, was ihr loswerden wollt. Ich habe persönlich letztens sehr gereizt auf die Kritik meines Vaters reagiert. Es war irgendwann nach Weihnachten, ich kam kurz nach Hause und er hat mir was gesagt und ich hab gesagt, das reicht mir, ich gehe jetzt und bin einfach gegangen. Denn das, was er mir gesagt hatte, hat mich in dem Moment verletzt. Und erst nach 2 Tagen bin ich dann zu ihm gefahren und wir haben das geklärt. Auch das kann vorkommen. Auch so etwas kann es geben, dass man erstmal sehr verletzt reagiert, aber es dann irgendwann auch trotzdem fruchtbringend ist. Man muss also nicht immer von heute auf morgen ein Gespräch führen. Man kann sich Zeit nehmen, das vorzubereiten. Wenn ich mit Kollegen etwas bespreche in der Schule oder mit Freunden und ich weiß, das wird ein schwieriges Gespräch, dann mache ich mir vorher Notizen. Und ich überlege, wie kann ich es sagen? Und das hilft mir selber, den Mut zu haben, ein Gespräch zu führen. Denn für mich ist das wirklich Überwindung. Und wir als Christen, wir können auch davon ausgehen, es gibt ja das wie den Kairos, also einen Moment, den Gott schenkt. Und wir können auch bitten, dass Gott uns auch Momente schenkt, wo wir die Zeit dafür haben, damit dieses Gespräch auch gelingt. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus formuliert dieses Ziel der Liebe zueinander und erklärt, welche Auswirkungen es auf andere Menschen um uns herum haben kann. Wenn wir miteinander gut umgehen, wenn wir Liebe untereinander leben, wenn unsere Gemeinschaft Liebe abzuspüren ist, dann sehen Menschen, dass wir zu Jesus gehören. Und das ist das Wichtigste, dass die Leute sehen, da ist etwas anders, die gehören nicht zur Welt, sondern zu Jesus. Es ist einfach so, dort, wo Menschen zusammenkommen, entstehen auch Konflikte. Das war schon immer so und es wird auch immer so sein. Und eine direkte und wertschätzende Gesprächskultur ist daher eine wichtige Grundlage dafür, dass Gemeinschaft auch langfristig gelingt und sich Menschen dort wohlfühlen. Und ich habe erlebt, dass die Folge klärender Gespräche ein neues, befreites Miteinander sein kann, was langfristig trägt. Ich bin ja Religionslehrer, vielleicht manche von euch wissen das, und Spanischlehrer. Und bei uns in der Oberstufe ist es so, wir machen das ganz geschickt, ein Gottesdienstbesuch gehört einfach zum Lehrplan der Oberstufe dazu. Und deshalb nehme ich meine Oberstufenkurse, wenn ich sie in der Oberstufe habe, einmal müssen sie mit mir oder dürfen mit mir in diese Gemeinde hier gehen und sich einen Gottesdienst anschauen. Und was ich total interessant finde und was mich total ermutigt ist, beim letzten Mal war das so, da haben die Schüler nach dem Gottesdienst machen wir so ein Feedback und sie haben dann gesagt, naja, also die Predigt zu lang, die Meinung des Pastors auch nicht ihre Meinung. Aber die Gemeinschaft der Gottesdienstbesucher, die Gemeinschaft von euch, von uns, da waren die wirklich beeindruckt. Die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft von uns zu Gott. Ich weiß noch, wie Schüler auch sagten, da war jemand, der hat seine Hände so gehabt und die Augen zu. Oh, der muss ja wirklich überzeugt davon sein, dass es Gott gibt. Der muss ja wirklich eine innige Beziehung zu Gott haben, sonst würde er beim Lobpreis nicht so da stehen. Also die merken, was los ist zwischen uns und Gott. Oder ein Nachbar von Freunden, der zwar beim Lobpreis fast den Gottesdienst verlassen wollte, weil er sich inhaltlich über die ein oder andere Liedstelle ärgerte, theologisch, er aber total froh über eine freundliche Begrüßung am Eingang war. Das ist das, was er nach dem Gottesdienst mit nach Hause genommen hatte, die nette Begrüßung am Eingang. Und das hat für ihn Gottesdienst oder diese Gemeinschaft ausgemacht. Ganz praktisch glaube ich, dass auch Orte und Räume geschaffen werden müssen, damit Gemeinschaft entstehen kann. Als Jugendlicher war das in der Gemeinde diese Jugendfreizeit. Und auch später, als ich dann Christ war, waren Freizeiten ein Ort, an dem ich Gemeinschaft erleben und genießen durfte unter Christen. Und als Erwachsener, jetzt als Familienvater, ist das immer ein bisschen schwierig, weil die Kinder da müde werden und schlafen müssen und quengeln. Man kann kaum mehr Gespräche führen. Aber ich finde zum Beispiel dieses gemeinsame Mittagessen hier ist ein total schöner Ort, um mal in Ruhe miteinander zu reden. Denn man hat dieses Problem nicht, was essen wir jetzt nach dem Gottesdienst. Man hat mal wieder nicht geschafft, samstags zu kochen. Und man fragt sich jetzt, wo geht's hin? Und wenn wir hier essen, haben wir Zeit. Und für mich war das zum ersten Mal wieder seit langem, dass ich in Ruhe nach dem Gottesdienst mit anderen, auch die ich nicht kenne, Gespräche führen konnte. Und eine Gemeinschaft entstehen konnte. Denn Gemeinschaft kann man nur haben, wenn man sich kennt. Ich wünsche uns als Gemeinde abschließend, dass wir Orte schaffen können, an denen Gemeinschaft entsteht. Dass ihr mutig eure Ideen einbringt. Wenn ihr Ideen habt, was die Gemeinschaft dieser Gemeinde bereichert. Denn die Voraussetzung für ein gutes Miteinander ist, dass man sich gut kennenlernt. Ein Ort dafür ist zum Beispiel auch die Gemeindefreizeit nächstes Jahr im Februar. Ein Ort, wo man wirklich Zeit hat, miteinander zu reden. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde eine dauerhaft tragfähige Gemeinschaft aufbauen, in der die Offenheit dafür besteht, Dinge anzusprechen, die uns auf dem Herzen liegen. Und ich wünsche uns, dass die Menschen bei uns merken, dass hier ein Unterschied ist zwischen dem, wie wir Gemeinschaft leben und der Gemeinschaft, die sie vielleicht an anderen Orten erfahren. Und dass Menschen dadurch auf Gott stoßen, so wie ich das damals durfte, und Gott kennenlernen wollen, weil sie merken, er ist der Geber dieser Gemeinschaft. Sein Geist durchdringt diese Gemeinschaft. Denn an unserer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Amen.